Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Antonia Munding.
Hallo und ich freue mich sehr, dass Sarah Maria Sam direkt von der Probebühne der Deutschen Oper hier eingetroffen ist. Vermutlich ist sie die wandelfähigste klassische Sopranistin unserer Zeit, wobei man ja bei all diesen schubladenbedienenden Attributen wirklich aufpassen muss. Denn Sarah Maria Sam, finde ich, steht über den Stimmfächern, Genres, Sparten. Ihre Stimmfarben reichen von einem ganz abgrundtiefen Whisky-Raunen bis zum Obertonzirpen. Sie singt alte, neue klassische Musik, aber ist vor allem zeitgenössische Spezialistin, also Spezialistin für zeitgenössisches Musiktheater. Die Opernwelt hat sie auch schon zweimal als Sängerin des Jahres nominiert. Und ich glaube, niemand kann es mit ihrem virtuosen Glucksen aufnehmen, dass sie in Ria Physiologique von Apergis so ansteckend performt. Das ist ein Stück, das man auf ihrem jüngsten Album Silence is Golden hören kann. Darüber wollen wir heute sprechen, aber vor allem auch über ihre Rolle in Lash, zeitgenössisches Musiktheater von Rebecca Saunders, das am 20. Juni seine Weltpremiere an der Deutschen Oper feiern wird. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, liebe Antonia.
Du bist jetzt wirklich gerade direkt von der Probebühne hierher gekommen. Lash bedeutet Wimper. Was passiert in diesem spannenden Musiktheaterstück, in dieser Welturaufführung von Rebecca Saunders? Was ist das für eine Geschichte?
Die Rebecca wurde neulich in einem Publikumsgespräch das auch gefragt und hat sie gesagt, oh nee, jetzt echt, im Tanztheater wird auch niemand nach der Geschichte gefragt. Foresight würde auch nie gefragt werden. Was ist das denn jetzt für eine Story? Das fand ich eine super Antwort von ihr. Aber wenn man es versucht zusammenzufassen, dann ist es ein Textkonvolut von Ed Atkins, das sich beschäftigt mit dem Moment, in dem ein Mensch seinen Körper verlässt, im Moment des Todes vielleicht, und dann aber nochmal darüber sich Fragen stellt, was denn Körperlichkeit ist, was er vermisst die, vielleicht den Körper, ja, die Sinnlichkeit des Erlebens, und dann werden eben nacheinander befragt, was ist Haut, was ist Haar, was ist eigentlich das Auge, was ist die Zunge, was ist der Kopf, also unsere Sinne, die dann eben verloren gegangen sind. Und das ist eine Frau bei Rebecca, und sie hat diese Frau in vier weibliche Rollen aufgeteilt. Nicht, weil es da irgendein Trauma gibt oder so, sondern weil sie sagt, jede Frau, wie jeder Mensch im Allgemeinen, besteht ja eigentlich nicht aus einer kohärenten Persönlichkeit, sondern aus mehreren Menschen. Man ist jemand anders mit seinem Sohn zum Beispiel, mit seiner Familie, als auf der Arbeit oder wenn man im Kino sitzt mit Freunden. Und diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile, die stellen wir mit drei Sängerinnen und einer singenden Schauspielerin dar.
Ich stelle mir das jetzt so vor, du hast jetzt über sehr sinnliche Dinge gesprochen, also diese Körperbetrachtung, die man zum Beispiel hat in so einem Schwebezustand kurz bevor man stirbt oder wenn irgendetwas ist, und alles nochmal wie unter einem Mikroskop größer, oder wir wissen das natürlich nicht, ich weiß es nicht, aber natürlich ist es der typische Einstieg, man fragt nach der Story, und die Story hier ist eher dieser komplette Sinneseindruck aus vielen verschiedenen Perspektiven, kann man das so sagen, und auch dieser Blick unter die Haut, also in die Tiefe eines Menschen und was das eigentlich überhaupt ist.
Ja, genau. Und
bei Wimper denke ich natürlich auch irgendwie an Zeit, also den Wimpernschlag. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, das ist super, dass du das sagst, weil das hat sie genau intendiert. Also auch die mehrfache Bedeutung von Lash. Unser Regisseur Bouchemont Cassel zum Beispiel kam darauf, dass Lash auch ein Name ist für das Seil, mit dem sich Menschen erhängen. Es wird auch Lash genannt, und Lashing bedeutet auch Peitschen. Also es gibt viele Bedeutungsebenen, die man sehen kann. Das Ganze ist genau, wie du gesagt hast, eigentlich so ein mikroskopischer Blick in den Körper hinein oder in den Geist hinein, was da so vielleicht in einem vorgehen könnte. Es geht auch viel um Sexualität, also den Le Petit Mort, ja, der dann eben dann zum endgültigen Mort wird. Und das Ganze ist auch sehr witzig. Der Text hat eine ungeheure Groteske und so eine Tragikomik die ganze Zeit. Das ist wirklich ganz virtuos. Und die Musik von Rebecca ist so nuanciert für jedes einzelne Instrument geschrieben. Die Rebecca hat jahrzehntelang mit ganz spezifischen Musikern gearbeitet und für sehr viele Ensembles für Orchester geschrieben und hat sich da jetzt 30 Jahre lang mit beschäftigt, auch mit den besten Spezialisten für ihre Instrumente. Und deshalb kennt sie alle Techniken und jede Nuance so gut, dass sie wirklich jedem einzelnen Orchestermusiker und Sängerin alles so maßgeschneidert hat. Nicht nur jetzt für uns als spielende Individuen, sondern eben auch diese Musik, also was die Musik wie ausdrückt ist und wie sie die Zeit komprimieren kann und dehnen kann. Das ist eine von ihren Spezialitäten, sodass irgendwann genau diese Realitätsverschiebung, dieses ich weiß nicht mehr, bin ich tot, bin ich lebendig, wer bin ich eigentlich, wer war ich eigentlich, genau diese Verschiebung, die findet man dann auch im Klang wieder, in dieser sinnlichen Klangwelt.
Ich glaube aber, dass ihr ja auch beteiligt seid, richtig, an diesem Klang, an dieser Partiturentstehung letztlich, weil sie euch das direkt auf den Leib auch geschrieben hat.
Ja, Rebecca kannte alle von uns schon sehr lange. Also wir kennen uns bestimmt schon mehr als 15 Jahre, würde ich denken. Mit Noah Frenkel hat sie auch intensiv schon an einem großen Stück zusammengearbeitet. Anna Prohaska, mit der hat sie auch schon gearbeitet, glaube ich. Wir haben uns vorher getroffen. Ich hatte vor vielen Jahren auch schon mal, hat sie schon mal eine Studie für mich geschrieben, das dann auch ein richtiges Stück wurde, so ein Solostück. Ich habe auch andere Stücke, auch ein Vokalensemble, noch ein Duo von ihr gesungen und da immer mit ihr gearbeitet. Also das heißt, sie kennt auch in meiner Technik oder fast alle Nuancen. Aber jetzt hat sie eben wieder neue Sachen geschrieben, von denen sie weiß, ich kann die machen, aber von denen ich noch gar nicht wusste, dass ich sie machen kann. Das finde ich ja immer das tolle Abenteuer, wenn man neue Musik macht, dass man da auf Ideen trifft, die es vorher noch nicht gab und die auch in meiner Vorstellung noch gar nicht existiert haben. Und dann plötzlich ist es da.
Das ist eine prophetische Komponistin, also die schon von dir weiß, zu was du fähig bist, bevor du selbst weißt.
Ja, genau, weil ihr Kopf ist ja ein ganz anderer als mein Kopf. Und das, was da bei ihr zusammenkommt, assoziativ durch 30 Jahre Erfahrung mit Musik und mit Leuten, das führt zu was, was ich so nie mehr ausdenken könnte. Aber ich darf das dann singen und auch mit zu meinem machen. Ja, also das heißt, da findet so ein Austausch statt zwischen zwei Gehirnen und zwischen zwei Universen, irgendwie Denkuniversen. Das ist für mich das Tollste, was an neuer Musik gibt.
Das klingt extrem spannend, vor allem aus deinem Mund. Jemand, der wirklich jetzt schon fast 400 Uraufführungen hinter sich gebracht hat. Das klingt so, als ob du jeden Tag irgendwas Neues performst. Und 2000 Stücke im Repertoire, also das sind ja lauter Superlative. Und wenn so eine Sängerin dann sagt, das ist etwas, was ich so in der Form noch nicht gesungen habe, ist das natürlich, macht das sehr neugierig. Kannst du vielleicht, nicht, dass du das jetzt performen musst, aber vielleicht ein kleines Stück vorstellen, also wie du da rangehst?
Als ich die Partitur kriegte, war ich wirklich thunderstruck, weil da gab es wirklich Sachen, die ich so noch nie irgendwo gesehen hatte. Zum Beispiel hat sie für Anna Prohaska und mich ein großes Duo komponiert. Und unsere Stimmen sind in der Farbe sehr ähnlich. Das wusste die Rebecca natürlich. Wir haben ziemlich genau denselben Umfang. Und dann gibt es eben die Noah Frenkel, die ist eine Kontraaltistin. Und die Schauspielerin Katja Kolm ist eigentlich mindestens Kontraaltistin oder Bassbariton. Und die beiden sind auch sehr ähnlich. Und dann haben die beiden Duette und Anna und ich haben Duette und die Stimmen verzwirbeln sich auf eine Art und Weise, dass selbst ich manchmal beim Singen überhaupt nicht mehr weiß, wer eigentlich wer ist. Das passiert, also ist mir noch nie passiert. Das ist, finde ich, wirklich fantastisch. Und weil wir natürlich auch die Stimme der anderen mitlernen müssen, weil sonst kriegen wir diese Komplexität überhaupt nicht gelernt und auch nicht aus dem Mund raus. Da geht wirklich manchmal in meinem Kopf alles durcheinander, weil ich gar nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich gerade wirklich Realität und was ist und wer ist. Das ist fantastisch. Ja. Und wie sie arbeitet mit Non-Vibrato und Vibrato und Extrem-Vibrato und Ornamenten. Die Anna ist ja viel auch in der alten Musik zu Hause, hat also so ein Repertoire an Verzierungen aus der alten Musik. Und ich mache meine Verzierungen auf eine ganz andere Art. Und dann nähern wir uns manchmal da so an, sodass sich auch da so ein bisschen die Ebenen ineinander verzahnen und dann wieder auseinandergehen. Das ist schon sehr toll. Und dann gibt es so Textstücke. Scan, 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 scan in retreat. Scan, 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 scan in retreat. Within the, within the, within the, within the, within your scan, 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 scan. Under skin, under skin, under skin, under your skin, under your skin. Oder... Presumably the tips of fingers used to be covered in hair. Presumably the tips of penises used to be covered in hair. Presumably the lips of vulvas used to be covered in hair. Und dann gibt es so rap-artige Sequenzen. Und das ist sehr grotesk und sehr lustig auch.
Das macht sehr viel Spaß, also das jetzt schon aus deinem Mund zu hören. Mir fällt gerade ein, weil du über Humor sprachst und dein letztes Album Silence is Golden ist ja so eine wirklich lustige Neuerfindung eigentlich einer Sentenz oder so eines typischen Kalenderspruchs. Normalerweise würde man dann sagen, ich kaufe mir diese CD nicht, weil sie sind ja nicht still, sondern sie werden singen. Also das wird maximal Silber sein, was ich da zu hören bekomme. Aber das geht ja tiefer. Es geht darum, den Humor in all seinen Schattierungen darzustellen, von Schubert bis Ligeti und ich habe schon genannt Aperges, wo dann auch dein kongenialer Partner am Klavier wirklich selber auch glucksen muss und performt, nicht nur auf den Tasten. Was bedeutet Humor also für dich?
Ja, das ist so ein komplexes Thema. Ne? Ich habe dann neulich mal so ein Seminar für meine Studenten drüber gegeben, weil es mich selber interessiert hat. Ich wollte einfach Humor mal ein bisschen analysieren. Ich wollte dem so ein bisschen auf die Spur kommen, weil ich bin so eine Ulknudel und ich bin mache auch oft so, ich knallchargiere dann wahnsinnig viel. Und genau, was ist eigentlich Humor? Also was ich auf jeden Fall rausgefunden habe durch meine Recherche ist, genau, das, was mir an Humor so wertvoll ist, ist diese Distanznahme von Dingen, die so schlimm sind, dass man entweder den ganzen Tag zu Hause sitzt, sich einsperrt und nur noch weint, oder man muss darüber lachen, man muss sich über sich selbst lustig machen können, über die eigene Hilflosigkeit oder die eigene Tollpatschigkeit oder man muss sich auch über die Situation in der Gesellschaft oder über Politiker lustig machen können oder politische Entscheidungen oder über soziale Missstände, an denen man nicht direkt jetzt sofort was ändern kann. Und wenn man den Humor dann nicht hat, dann ist eigentlich das Leben doch sehr trostlos.
Ich finde ja, dass das tatsächlich diesen lebensrettenden Aspekt des Humors, dass man den gar nicht unterschätzen kann. Also schafft ja auch sozusagen diesen Raum wieder Kraft schöpfen zu können. Also man steigt aus dem Drama aus und kann aus der Distanz ein bisschen sagen, okay, es gibt noch was anderes und ich kann mir das jetzt betrachten und ich muss mich nicht mitreißen lassen. Ich glaube, dass das fast auch so eine Art von Technik ist, die man als Sängerin, gerade wenn man so extreme Figuren, wie du sie ja auch verkörpern muss und auch singen muss, dass das auch eine Form von Gesangstechnik fast sein kann.
Ja, es ist auf jeden Fall, gibt es auch eine Art natürlich von physischem Humor, von Körperlichkeit, die lustig ist, also die eben das Missgeschick des Clowns, wenn man Volksbühne zum Beispiel Castorf, Schlingensief, Polish und so weiter anguckt, ne? Also diese ganzen Brüche, die da gespielt werden und wie man umgeht mit ja, wirklich großen Texten, ja, und großen philosophischen Fragen. Genau, dass über die Körperlichkeit eigentlich auch der Witz oft passiert. Ich glaube, das ist auch was ich mit in meine Brüche, mit ins Singen und ins Spielen nehme. Denn in dem Moment, wo es einen humorigen Bruch gibt, ist der Zuschauer, Zuhörer auch wieder bereit, sich kann er einmal durchschnaufen und dann kann er sich auch wieder einlassen und in den nächsten Abgrund fallen. Also es ist ja immer so die Erschaffung von Höhen und Tiefen und Bergspitzen und irgendwelchen Schluchten. So, ne? Diese Landschaft, die muss man irgendwie konzipieren und dann irgendwie versuchen zu polieren, ja, bis sie so ist, wie man denkt, was das Maximale ist, was jemand aushalten kann. Also Silence is Golden ist sicherlich so ein bisschen ein ADHS-Trip, ja. Also das ist schon sehr, sehr geballt. Irgendwann neulich hat ein Kritiker mal gesagt, man kann das so in kleinen Dosierungen gut genießen, ja, mal ein Stück so zwischendurch dann hören. Finde ich auch, ja. Das entspricht auch Philipps und meinem Naturell sehr. Wir sind so ein bisschen drüber. Ja, und dieses Album hat ja auch, also zum Beispiel Ligeti, Mysteries of the Macabre, dieser Geheimdienstchef, dieser Gepopo, das ist ja eine metaphorische Figur, die so steht für bestimmte Regimes oder für unnachvollziehbares politisches Hin und Her und Vor und Zurück. Ligeti hat ja selber erlebt, wie sein Land an verschiedene oder der Landstrich auch, in dem er aufgewachsen ist, der ging erst an das eine andere Land, dann an das andere Land. Also wie Heimat plötzlich mal den Stempel hat und mal einen anderen Stempel und wie man in Unterdrückung groß wird und wie man nicht frei leben kann und so weiter. Also
das ist ein Riesenthema. Einfach, wir haben dieses Jahr Schostakowitsch-Jahr, irgendwie Todesjahr, 50 Jahre.
Genau.
Da beschäftigt man sich viel mit diesen musikalischen Maskeraden. Also wie schafft man es als Musiker oder als Komponist, eine Welt zu kreieren, die dem Regime ausweicht oder es sogar kritisiert, aber so, dass man nicht zum Schafott geführt wird sofort. Also welche Wege kann die Kunst finden, um die Herrschenden auszutricksen, um sich selber das Leben zu retten? Ja. Darum geht es, glaube ich, auch wiederum in diesen Zeiten, in denen wir leben, wo vieles polarisierend wirkt und wo man entweder sich für A oder B entscheiden soll, aber die Wahrheit ist halt viel komplexer.
Ich lebe ja zum Beispiel in einer extrem privilegierten Situation. Ja. Ich bin in Deutschland, ich bin kaukasisch irgendwie, also und ich habe ein super Elternhaus gehabt, mir hat es nie an irgendwas gemangelt, ja, was maße ich mir überhaupt an, so darüber mich zu äußern, aber man muss sich ja äußern, weil ich finde, gerade so wie ich auch denke als Frau, dass jeder Mann sich äußern sollte zum Feminismus und zu den Rechten von Frauen. Also Männer dürfen nicht einfach darauf warten, dass alle Frauen jetzt für sich kämpfen und für die Frauenrechte einstehen, sondern auch die Männer müssen dafür sorgen und untereinander klarkriegen, dass sie Frauen einen anderen Platz einräumen müssen. Und so denke ich, habe ich auch eine Verantwortung, was zu beschreiben oder mir anzugucken oder mich darüber zu äußern, darüber nachzudenken auf musikalische Art, was vielleicht politisch oder gesellschaftlich schwierig ist. Ich versuche das an meiner eigenen Haustür zu tun, denn in Deutschland haben wir nun auch einen Rechtsruck seit einigen Jahren jetzt. Und ich lebe in Dresden, da hat man die Pegida und die AfD immer vor der Haustür. Also natürlich beschäftige ich mich damit und wenn man über den Gepopo redet, dann rede ich natürlich auch über die Situation, die ich da in Dresden erlebe oder die wir alle in Deutschland gerade haben.
Vor der Haustür letztlich
genau,
hast. Ne?
Und die wir jetzt in der Bundesregierung beteiligt haben. Also das ist ja was uns alle angeht. Und zum Beispiel habe ich eine russische Studentin in Basel im Unterricht und die hat mir gesagt, dass in Russland natürlich jetzt auch viele Künstler vermehrt wieder in kodierten Texten und aber auch kodierten Objekten, kodierten Musikschnipseln eigentlich kommunizieren über ihre Werke. Und diejenigen, die die Codes kennen und entziffern können, und das kann ein großer Teil der russischen Bevölkerung, die wissen dann, worum es geht. Aber das muss man immer ändern, um es durch die Zensur zu kriegen.
Das ist im Prinzip tatsächlich eine vergleichbare Situation, in der jemand wie Schostakowitsch damals leben musste. Also wenn wir jetzt uns über diese Künstler Gedanken machen, die noch in Russland geblieben sind oder die mit Menschen dort kommunizieren, und zwar nicht nur über Gurken und Tomaten, sondern über die Dinge, die sie wirklich beschäftigen und die wichtig sind.
Ja, und man braucht auch gar nicht nur nach Russland gucken. Also wenn wir jetzt, die Republikaner haben gerade ein Gesetz verabschiedet, was bestimmte Wörter in Texten untersagt, und auch existierende Texte, die diese Wörter beinhalten, werden gestrichen, und die dürfen dann in Bibliotheken nicht mehr stehen, die dürfen auch in Schulen nicht mehr unterrichtet werden. Also das heißt, da fällt Romy und Julia von Shakespeare drunter, da fällt Catcher in the Rye, der Fänger im Roggen, drunter, da fallen tausende andere Bücher runter. So, dann fehlt ja auch nicht mehr viel, bis dann da die Leute am Marktplatz stehen, die Bücher verbrennen, oder wo sind wir eigentlich?
Was du natürlich jetzt ansprichst, ist, dass diese Komplexität, die die Kunst jetzt hier in diesem Land haben darf noch, und den Raum, den sie einnehmen darf, der ist nicht selbstverständlich, und es ist zugleich einfach ein ganz klares, ja, fast seismografisch vorhersehbares Zeichen, wenn etwas in der Kunst oder in der Literatur, wie du sagst, gestrichen, Wörter werden gestrichen, Bücher werden nicht mehr aufgelegt oder Musikstücke verboten, dann ist das ein mehr als deutliches Zeichen, dass die Demokratie den Bach runtergeht. Und als Künstler, jemand, der so wach ist mit 100 Antennen, wird versuchen, auf seine Weise einen Weg zu finden, wie man diese Beschneidung und auch wie man diese beginnende Unfreiheit aufhalten kann. Also du hast ja gerade schon darüber gesprochen, du bist Professorin, unterrichtest zeitgenössische Gesangsliteratur, sozusagen auch Techniken, schätze ich mal. Aber dazu steht etwas, ist noch ein Special, ein Zusatz.
Also genau, offiziell ist die Bezeichnung, glaube ich, Professorin für zeitgenössische Musik. Ja. Und wir sind ein Team, momentan von 3 Lehrenden. Und wir machen Team-Teaching für Instrumente aller Art für zeitgenössische Musik. Und unser Fokus liegt auf zeitgenössischer Kammermusik und Solostücken. Und weil jetzt ja nicht wir alle Instrumente technisch beherrschen, können unsere Studenten zu irgendwelchen Spezialisten für ihr Instrument gehen und können dort Unterrichtsstunden nehmen. Aber an unserer Schule unterrichte ich dann zum Beispiel auch Pianisten oder Streicher oder Querflötisten, und wir reden, weil das ist ein Masterstudiengang. Und das heißt, wir unterhalten uns dann über Recherche. Wir unterhalten uns dann einfach über musikalische Basics, Dynamik. Wie gestalte ich was? Warum ist das so? Und ab und zu sind da auch dann Sänger dabei. Die profitieren dann natürlich ein bisschen mehr, weil denen kann ich natürlich dann technisch auch einen ganzen Haufen mit auf den Weg geben. Genau, und dann unterrichte ich noch in einem neuen Studiengang, den es auch in Basel gibt. Das ist der sogenannte Musik und Szene in Transformation Masterstudiengang. Da sind wir ein sehr buntes Völkchen aus Game Designern, die Musik machen, werdenden Bühnenbildnern, Performern, Schauspielern, Modedesignern und Designerinnen, Sängerinnen, Harfenistinnen, alles Mögliche. Menschen, die an dieser Schnittstelle zwischen Musik und Szene, zwischen Performance und inszenierter Kunst irgendwie agieren. Und wir sind auch mit der Kunstuni in Basel in Verbindung und tauschen da die Studenten untereinander aus, beziehungsweise auch die Lehrenden sind alle involviert. Und es gibt ganz viele Workshops mit Leuten, mit den Regisseuren, die kommen von verschiedenen Theatern. Und so ist ein wildes, buntes Ding.
Das ist ja ein Riesenfeld. Also wenn ich jetzt da so zuhöre, dann werde ich neidisch, weil man fast sich wünschen würde, dass in der, sag ich mal, herkömmlichen Klassik so weit und breit gedacht werden würde. Also dass man auch so miteinander lernt. Ich kenne das noch aus Hochschulklassen, dass man Manschetten hatte, wenn man von dem einen Lehrer zum anderen wollte und man wollte hospitieren und dann war der eine beleidigt oder es war seine Klasse und darf man nicht hin und weiß es nicht. Und hier wirkt es so, man profitiert von dem Transfer. Also es ist eigentlich ähnlich, wie du vorhin beschrieben hast, dass deine Kollegin und du irgendwie vergesst, wer in welchem Körper steckt ihr gerade, welche Stimme singt jetzt. Dass das gar keine Rolle mehr spielt. Also, und dass letztlich auch in der, im Erfassen neuer Musik die Grenzen doch immer mehr und mehr hinterfragt werden oder auch einfach verschwinden.
Ja, schön beschrieben, genau. Ich glaube, das ist genau so, wie du gerade gesagt hast, die diesen Studiengang oder diese Gänge konzipiert haben, die wollten alle nicht mehr so eine Schule haben, wie wir das noch erlebt haben im Studieren, so in den anfänglichen 2000er Jahren oder in den 90ern oder 80ern. Da haben wir alle die Nase voll von diesen Bubbles, in denen jeder sich befindet, diesem guru-esken System. Also bei uns sind im Moment etwa 80 Studierende nur für zeitgenössische Musik. Das geht von Audiodesign über Komposition, über Open Creation, über Improvisation, über unsere Kammermusik.
Genau, Solisten. Open Creation steht sozusagen unter deiner Professur. Das habe ich nachrecherchiert. Da steht ja, Open Creation.
Ja, genau, weil ich auch so ein Tutorat habe für manche Leute von Open Creation, genau. Und und jetzt gibt es sogar auch noch einen neuen Studiengang, der ist auch ganz neu für sozusagen Echtzeit-Musiktheorie. Musiktheorie beschäftigt sich ja üblicherweise eben mit der Musik aus der Vergangenheit. Und dieser Studiengang ist jetzt was ganz Neues. Man will versuchen, in diesem riesigen eklektizistischen Feld, unüberschaubarem Feld von neuen Musikkomponisten und KomponistInnen, da eigentlich was festzumachen.
Also einen Kompass zu entwickeln oder sowas.
Genau, aber in Zusammenarbeit mit diesen KomponistInnen.
Das finde ich extrem spannend. Mir fällt ein, du hast einen sehr, sehr schönen Text geschrieben über eine Komposition von Charino, Salvatore Charino, über ein Stück Due Melodie, das du auch gesungen hast. Und da beschreibst du dieses Spezielle, was Charino für dich ausmacht. Und zwar, dass er für Stimme so schreibt, dass die Stimme zu einem Magneten wird, der den Zuhörer in die Innerlichkeit, in die Abgründe führt oder in die Schönheit einer Seele. Also wie so ein kleiner atomarer Kern, den du da beschreibst. Ich habe dich jetzt quasi zitiert, also so in meiner Erinnerung. Ich habe es nicht alles genau zusammenbekommen. Aber das fand ich sehr schön, weil da schreibst du, Charino ist einer der zeitgenössischen Komponisten, der so am häufigsten kopiert wird, weil wir über Eklektizismus gerade gesprochen haben. Und es schafft aber niemand. Weil dann, wenn man anfängt, diese Virtuosität zu kopieren, in der Klanglichkeit, Geräusche, Pausen, unfassbare Skalen und Ornamente und Koloraturen, alles schön und gut, aber es fehlt dieser Sog nach innen, diese Innerlichkeit. Das ist es vielleicht, was sehr schwer ist zu beschreiben auch. Also welche Musik, welche neue Musik fesselt und welche tut es nicht,
ja. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch für jeden anders, also was ihn oder sie besonders fesselt. Das ist Geschmack und das ist auch gut so, weil jeder Mensch besteht ja aus so vielen verschiedenen Anteilen und Erlebnissen. Klar, dass jeden eine ganz andere Musik anspricht. Ich glaube, es ist nie möglich, jemand anders komplett zu kopieren. Ich glaube, Bill Gates hat das auch mal gesagt, vergleich dich doch überhaupt nicht mit anderen Leuten, weil damit machst du dich selber ja klein. Du bist ja ein ganz anderes Universum. Und bei Charino ist das, ich glaube, dieses, wie er das herstellt, das hat auch ganz viel mit natürlich mit seiner riesigen Erfahrung zu tun, die er auch über die Jahrzehnte gesammelt hat. Der arbeitet sich ja auch immer wieder an denselben Sachen ab, ja, und versucht, das ist so wie vielleicht japanische Gärten, ja, wo Menschen jahrzehntelang versuchen, genau die exakt richtige Position von drei Steinen zu finden, in einem bestimmten Raum oder wie die Bilder von Gerhard Richter, diese wunderschönen kleinen Buntstiftzeichnungen. Also ich habe eine Postkarte vor mir und drei Buntstifte in drei verschiedenen Farben. Wie platziere ich vier kleine Linien und einen Punkt, um das perfekte Bild zu bauen? Und das ist bei Charino und bei vielen Komponisten, die irgendwie eigentlich ihren Stil gefunden haben, wenn man das so sagen kann, so wie so ein Branding oder so ein Logo, was, wenn man das jetzt sehr billig ausdrücken würde, aber eigentlich sind sie die ganze Zeit auf der Suche, um das perfekte Timing, die perfekte Phrasierung, die perfekte Strukturierung von Zeit für eine bestimmte Weile zu finden mit diesen Klängen für ein bestimmtes Thema. Und bei Charino hat das ganz viel mit einem unglaublichen Instinkt für Timing zu tun, von Pausen und dann Verdichtung oder ganz lose Dinge, die danach stattfinden, nach so einer Pause und für die vielen, vielen Farbschattierungen. Und eigentlich, wenn ich das jetzt so selber beschreibe, dann denke ich, das gilt aber eigentlich auch wieder für alle Komponisten. Ja.
Ich musste gerade auch wieder an Rebecca Saunders denken, also und auch an den Wimpernschlag und das Timing. Ne?
Ja, genau.
Wenn wir das jetzt versuchen zu beschreiben, also eine Sache, mit der du ja immer wieder zu tun hast, ist die Partitur von all diesen Komponisten, die jetzt schreiben und jeder hat sein eigenes System. Wie schaffst du es, in diesem Dschungel an verschiedenen Schriften, an verschiedenen Systemen klarzukommen? Mit Sicherheit hat die Erfahrung dich da auch schneller werden lassen. Aber gibt es ein System, um innerhalb dieser verschiedensten Systeme klarzukommen?
Die verschiedenen Handschriften, ne, das ist interessant. Heute gibt es ganz selten nur noch Handschrift, die ich vor die Nase kriege. Das meiste ist natürlich computergeschrieben. Aber als ich von 2007 bis 2014 bei den neuen Vokalsolisten gesungen habe, da gab es noch kein iPad. Und da gab es alles auf Papier und musste das 1000-mal ausdrucken, weil natürlich dann noch redigiert wurde und so weiter. Und man hat immer das Autograph eigentlich gehabt, ne? Und dann die Kopien und dann immer diese Handschrift. Und daran hat sich auch visuell ganz oft sowas festgemacht, also wie so ein, ja, ist das was so ganz dicht ist und ganz klein und konzentriert oder ist das was so groß hingeworfen ist aufs Blatt? Das sah man dann. Und oft spiegelt sich das dann auch im Klang. Aber, also nicht immer, aber manchmal. Vielleicht ist das aber auch nur was man rein interpretiert. Das ist wie so mit der Hund sieht aus wie das Herrchen oder so. Aber jetzt mache ich alles auf dem iPad und alles kommt natürlich so in Sibelius oder so bei einem an. Und dann muss man einfach die Strukturen möglichst schnell erfassen. Genau, und dann versuche ich immer zu verstehen, was jetzt gemeint sein könnte. Also und wo geht jetzt die Phrase hin? Das sind so ganz normale Grundregeln, ja, die ich auch mache, wenn ich mir ein Stück von Bach angucke oder so. Ich wende genau dieselben interpretatorischen Regeln an.
Also auch, welche Instrumente sind da beteiligt? Wie ist das orchestriert? Also genau, welche Formen und so, klar.
Es ist natürlich schwieriger, zum Beispiel bei Lash jetzt, da hatten wir nur eine Vokalpartitur, wir hatten überhaupt nicht die Orchesterpartitur. Und Enno Poppe, der das dirigiert, hatte aber die Vokalpartitur angefertigt. Also und der kennt das Stück in- und auswendig, natürlich auch den Orchester. Der hat dann manchmal so ein bisschen erzählt, ja, da kommen jetzt die Trommeln so und jetzt gibt es da was und da was. Und dann versucht man das so einzubauen in die Vorstellung. Das ist dann fantastisch gewesen, als wir die erste die erste Orchestersitzprobe hatten, ja, weil dann auf einmal das so aufgeht und allein den ersten Akt einmal zu erleben, wie sie das aufbaut, wirklich aus dem Nichts und von einem einzigen artikulierten irgendwie so ein Klang oder eigentlich noch aus dem Stummsein der Schauspielerin, wie das aufgeht, bis am Ende von der sechsten Szene dann alle singen und das Orchester explodiert. Das ist eine solche Kraft, die sie da mit Klang erschafft. Also ein solcher langer Spannungsbogen habe ich ganz selten erlebt und gehört. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, was die sich da ausgedacht hat.
Es ist doch das erste Musiktheaterstück von ihr, also die erste Oper überhaupt. Und sie hat, ich habe irgendwie gehört, wie sie davon, ich weiß nicht, wo es war, wie sie darüber gesprochen hat, dass sie eigentlich jahrelang oder immer Manschetten hatte, für Stimmen zu schreiben. Und dann hat sie alles so zusammengesammelt und das jetzt konzentriert.
Ja. Ja, das ist ja auch gutes Recht, finde ich. Also ist das Recht von jedem von uns, von dir, mir, dass wir unsere Meinung revidieren dürfen. Vielleicht möglichst auch sollten, weil man kann nicht alles wissen. Und so wie ich ja immer versuche, wieder meinen Wissen mit den Fakten abzugleichen, das so ist ja auch alles, was man künstlerisch macht, nicht nur, was man wissenschaftlich tut, sondern auch, was man künstlerisch tut, ist ja immer wieder neu, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Ich habe Erfahrung gemacht, ich habe irgendwas gehört, ich habe was erlebt und natürlich denke ich jetzt anders. Also ich bin ja immer ein Stückchen, ein bisschen anders.
Es ist wahrscheinlich ein Stück, für das es genau diese Zeit gebraucht hat, die sie jetzt gesammelt hat, diese Erfahrung, um das zu komponieren. Wie ist das mit der Kraft, wenn man sich mit Haut und Haaren in so ein Stück begibt, ja, was genau darum geht letztlich. Es geht um Haut und Haar, um diese Schwebezustände zwischen Liebe und Tod. Du hast über Sexualität, spielt eine große Rolle da drin. Das ist ja sehr, sehr intim. Das heißt, Rebecca Saunders, kanntest du schon und wie sieht es mit den anderen Beteiligten in diesem Projekt aus? Hat man sich dann vorher schon kennengelernt oder kennt man sich, dass man diese Reise quasi da zusammen unternimmt?
Noah und ich, wir kannten uns ganz gut. Wir haben schon mehrere Projekte zusammen gesungen vorher. Da wusste ich eh, das wird super. Und von Anna, die Anna kenne ich natürlich, oder sie kannte mich, aber wir hatten noch nie irgendwie ein Projekt zusammen. Aber ich wusste von allen, dass sie wahnsinnig nett ist. Und so ist es auch. Die ist ja ein solcher Schatz. Eine solche tolle Sängerin und Künstlerin. Und die gibt so eine immer gute Energie jeden Tag da rein und ist so unglaublich erfahren und professionell, behält so wahnsinnig die Ruhe. Also das ist wirklich ganz toll. Und die Katja kannten wir auch nicht. Ich kannte sie von der Bühne, weil ich hatte IQ von Enno Poppe gesehen vor vielen Jahren, als er in Schwetzingen rauskam. Da hatte sie mitgespielt und das werde ich nie vergessen. IQ werde ich sowieso nie vergessen, weil ich finde, das ist ein zu Unrecht nicht nachgespieltes Stück. Das ist ein fantastisches Musiktheater. Ich möchte hier nochmal allen, die zuhören, ans Herz legen, unbedingt IQ irgendwo auf den Spielplan zu setzen.
Sehr gut, das muss man jetzt mal unterstreichen.
Ja, weil das ist wirklich eins der besten Musiktheater, die ich überhaupt je gesehen habe.
Große Empfehlung, ja. Von Sarah Maria Sohn.
Genau, und da hat sie eben auch mitgespielt. Es war köstlich. Und jetzt ist ihre Stimme noch tiefer geworden. Das ist wirklich...
Eine Bassbaritonistin.
Ja, glaube ich, ja. Ja, wir sind ein gutes Team. Wir sind vier super Frauen und wir haben viel Spaß und wir mögen uns sehr.
Ja. Das klingt so gut und es ist absolut nicht selbstverständlich, wenn man sich anderen den normal classical Opernbetrieb anguckt, dann ist das vielleicht nicht die Regel. Also, oder würde ich jetzt behaupten.
Ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht so aus.
Ich auch nicht.
Aber was ich festgestellt habe, ist, dass sehr, sehr viele Menschen, die man trifft, die echt gute Musiker sind, sind eigentlich auch bescheidene und sehr nette, freundliche, gute Kollegen.
Weil man natürlich auch weiß, wie sehr man voneinander abhängt. Also dass Kunst und auch gerade Musiktheater ist keine Solonummer, sondern es ist eine Gemeinschaftsproduktion und man genießt es auch sozusagen, diese Auseinandersetzung dann auf den oder dieses gemeinsame Finden, Suchen nach dem richtigen Klang oder nach den Nuancen, um die es geht, in den Proben zu bekommen. Jetzt seid ihr in der Endprobenphase. das, also Bühnenproben haben begonnen, hast du gesagt. Jetzt kommt das Orchester wahrscheinlich demnächst noch dazu.
Mhm, nächste Woche. Da haben wir dann BOs. Boah, das wird so toll.
Ja, von Enno Poppe wird das Orchester der Deutschen Oper dirigiert. Und er leitet auch jetzt die Proben natürlich schon.
Genau.
Du hast auch eine Band, beziehungsweise du komponierst auch selbst für eine Band, habe ich gelesen. Ich habe noch nichts davon gehört, muss ich gestehen. Es hat einen sehr sprechenden Namen, irgendwas mit Tofu.
Ja, genau. Also die Band, das sind The Gurks, die Gurkentruppe. Mit denen haben wir damals eben das Album Killer Instinct aufgenommen.
Oh,
und
wow.
Wir sind dann so ein bisschen zusammengeblieben und spielen auch dieses Programm immer noch ab und zu, hier und da. Und wir haben auch ein neues Projekt in der Mache. Da geht es dann um das potenzielle Ende des Anthropozäns.
Des Menschenzeitalters, vom Menschen geprägte Zeitalter.
Es wird ein Projekt mit Bernhard Lang und Jim Clayburgh. Bernhard Lang hat die Musik schon geschrieben, aber wir brauchen noch einen Veranstalter, der es machen und produzieren möchte.
Oh, jetzt auch an alle Veranstalter, bitte.
Ja, genau. Das wird ein wirklich auch wieder sehr, sehr rasantes, wildes Programm. Und Titillating Tofu ist, also Band oder komponieren ist auf jeden Fall viel zu viel gesagt. Ich würde mir nie anmaßen zu komponieren. Das finde ich wirklich ein viel, es übersteigt mein Vermögen. Aber wir stehen, Matthias Schneider-Holleck und ich, wir stehen dann gerne im Studio und ich nehme einfach Sachen auf. Und nehmen auf und nehmen auf und nehmen auf und wir basteln die einfach über und untereinander. Und ich schreibe dann Texte von Jim Clayburgh nochmal irgendwie und so. Und wir bauen dann, also wir machen Songs, so würde ich das sagen. Wir machen Songs.
Aber ich würde schon sagen, dass das Komponieren ist, weil das ist eine Zusammenstellung. Und
ja, im Sinne des Wortes, des Wortstamms, das stimmt.
Ja. Kann ja dann auch zum Kompost werden.
Ja, genau. Genau, wir haben zwei Songs bisher veröffentlicht davon. Das eine war A Man with a Bible. Das ging damals tatsächlich um dieses Uprising der ganzen Oligarchen und fast faschistoiden neuen, sehr rechten, reaktionären Herrscher, die da überall auftauchten, ob Herr Putin, Herr Trump, Herr Erdogan, Orban, the new dictator, Modi in Indien, ja, also wo wir hingucken, gab es das so. Also Man with a Bible, das bezog sich damals auf diesen Incident, als ja Herr Trump eben die...
Wo er sie auch noch falsch gehalten hat.
Genau, genau. Und Millionaire Client haben wir jetzt vor 2 Jahren rausgebracht. Das hat sich jetzt mit Herrn Musk in der neuen Regierung mehr als leider bewahrheitet. Dieser ganze Song in Millionaire Client geht eigentlich um viele verschiedene Metaphern, die, also Sprachmetaphern, die angewendet werden gleichermaßen für Börsengeschäfte, für Sex, auch, also Sex, nicht Liebe,
Sex
machen,
sells.
Sondern
ja.
Sex und auch also Politik, also Geld, Sex und Politik eigentlich, wie sich das in einer Gemengelage miteinander verbindet.
Das klingt sehr, sehr hörenswert, echt. Also
vielleicht ist es hörenswert, vielleicht ist es auch Kompost.
Das können ja dann andere entscheiden.
Auf jeden Fall mussten wir das irgendwie loswerden in diesem Song.
Und was du aber auch noch zusätzlich loswirst, ist, du schreibst Kinderbücher und du zeichnest auch. Also du bist schon ein sehr großer Tausendsasser-Allrounder, was die Ausdrucksmöglichkeiten anbelangt. Ich finde, das darf man nicht unterschlagen. Also gibt es ein Kinderbuch von dir auf dem Markt, was man lesen kann und sich angucken kann?
Ja, gibt es. Aber jetzt darf ich hier noch Schleifwerbung machen. Das finde ich ja toll. Also es gibt 2 Kinderbücher, die ich veröffentlicht habe. Das eine ist schon fast vergriffen. Da habe ich jetzt, glaube ich, nur noch 6 Exemplare oder so. Da muss ich dann mal eine neue Runde drucken. Das hieß Heini. Und Heini war ein kleiner Junge, der in einem Dorf groß wächst, wo alle Menschen, die nicht so sind, wie man das kennt, doof sind. Und da gibt es so eine große Gurkenmetapher. Also die Leute in diesem Dorf stehen so auf Gurken. Das fiel mir natürlich ein, weil es in Sachsen ist diese Gurke auch ganz groß. Natürlich der Spreewald. So, also das war es, und ich habe das Buch versucht so zu strukturieren, dass Kinder auf die Bilder gucken und den Text lesen und ihre kindliche Ebene verstehen können und auch sehr viel Spaß haben und sich amüsieren können oder traurig sein können. Und das Erwachsene mit natürlich einem ganz anderen Wissenshorizont. Also jede Altersstufe kann mit ihrem Wissenshorizont da andere Sachen rauslesen und einsteigen. Das zweite Kinderbuch war Wumms das Wimsel. Da geht es um so ein kleines Monsterchen, was aus Versehen in einer Theaterkantine überwintert und am Anfang so ein ganz vulgäres Geschöpf ist, was eigentlich nur fressen und schnarchen kann. Und dann so langsam irgendwie nachts immer wachgehalten wird, weil da so Geräusche sind im Theater. Und dann verliebt es sich so in alles, was es da erlebt. Und
also auch in Barockklänge und genau. Mozart.
Erlebt dann Ballett und erlebt dann Oper
Schwansee.
Und Tanz und so, genau. Das habe ich geschrieben in der Pandemie, weil ich so viele Freundinnen und Kollegen hatte, Kolleginnen, die auch ja verzweifelt waren, immer sagten, das Publikum wird nie zurückkommen und wir werden jetzt nur noch so digital vor dem Bildschirm sitzen. Ich hatte diese Angst überhaupt gar nicht, nee. Muss ich leider wirklich sagen. Also nie, nicht ein einziges Mal, weil das, was man haben will, wenn man ins Theater geht, ist eine Physis, ja, ein physischer, gigantischer Output von Energie, der da stattfindet, dass man Leute erlebt in echt, die was machen können, was man selber nicht machen kann, aber durch unsere Spiegelneuronen sind wir da unmittelbar dran beteiligt. Und wenn ein Sänger singt oder ein Geiger spielt, dann ist das so, als würde ich das tun in dem Moment, ja, ein Teil von mir. Ich bin Teil dieser Musik durch die Akustik, diese Töne, die in meinen Körper dringen, durchs Ohr.
Genau.
Und das nächste Buch, was jetzt gerade in Arbeit ist, wird heißen Dear Mom. Es geht um ein kleines Mädchen, das ohne Mama aufwächst, mit seinem Papa zusammen so eine Kneipe bewirtschaftet und die beiden überlegen, wo sie denn die Mama vielleicht finden können, gehen dann auf so eine imaginäre Reise. Und genau, das wird auch wieder ein tragikomisches Buch, ja.
Und finden Sie die Mama am Ende?
Das verrate ich noch nicht. Da muss man die Geschichte dann lesen.
Ja. Das hoffe ich, dass das sehr, sehr viele Leser finden wird, dieses Buch. Und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch.
Danke dir, Antonia, danke.
Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Falls ihr noch Fragen und Anmerkungen habt, könnt ihr uns wie immer gerne schreiben auf Social Media. Und weitere Infos zu Lash von Rebecca Saunders, was am 20. Juni Premiere haben wird, findet ihr in den Shownotes. Auch Infos zu Sarah Maria Sanz neuestem Album Silence is Golden.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Antonia Munding. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer. Kennt ihr schon den Podcast Der Klassikerklärer? Dort erwarten euch spannende Analysen und faszinierende Geschichten hinter den Meisterwerken der klassischen Musik. Wer Klassik wirklich verstehen will, ist beim Klassikerklärer Dario Szymanski bestens aufgehoben. Den Klassikerklärer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.